Willkommen im Paul Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen Paul und ich darüber, wie wir mit psychischen Krankheiten im Coaching umgehen, wie wichtig das genaue Treffen von RPEs unserer Meinung nach ist, welche Powerlifting-YouTuber wir schauen und wie wir zu einer hohen Koffeinaufnahme bzw. Pre-Workout-Boostern stehen. Und viele weitere Themen wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Hallo Paul.
Hallo Kevin.
Na du?
Mensch, du klingst aber gut.
Oder? Du hast ja in der letzten Folge, habe ich ja einiges abbekommen. Erstmal, ne? Das war aber auch bitter nötig. Weil
jetzt, da musstest du wirklich hart einstecken in der Folge.
Auf jeden Fall. Aber das hat mich dann ja auch dazu gebracht, jetzt das neue Mikrofon. Direkt nach der Folge habe ich es dann auch bestellt und das ist
wieder
jetzt
mal da. Hier gelernt, Mobbing funktioniert.
Und ich hoffe, der Ton ist gut. Da können wir vielleicht mal von den ZuhörerInnen so ein bisschen Feedback uns einholen. Also schreibt uns gerne, wie der Ton jetzt so ist. Aber ja, ist auf jeden Fall da, das Mikrofon. Und ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Die waren zwar nicht so verletzend, wie du warst in der Folge. Aber die mich dann ja auf jeden Fall auch nochmal drauf aufmerksam gemacht haben, dass das einfach ein schöneres Gespräch ist, wenn es auch rund läuft, ne? Und ohne die Unterbrechung ist ja auch einfach so, muss man ja auch sagen.
Wobei man doch sagen muss, und das fand ich so krass, dass ja doch die Aufnahme am Ende von deiner Tonspur auch, also man hat da keinen sonderlich riesigen Qualitätsunterschied bemerkt, obwohl halt, also für die sehen das, also offensichtlich sehen die das nicht, die Leute, aber wir hocken hier ja bei Zencastr und dann hat jeder von uns so eine Tonspur, wo man die Anschläge sieht, wenn man spricht. Und wenn man halt nicht spricht, dann ist da ja eine flache Linie. Und bei Kevin war letzte Folge, während er gesprochen hat, die Linie trotzdem die ganze Zeit flach. Also, und ich hatte alles komplett aufgedreht, damit ich ihn hören konnte. Aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Also Respekt an die Software, wie auch immer die das machen. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge. Mhm. Wir haben heute die Folge Nummer 69.
Ach so, nein.
69!
Alter. Ich habe gerade schon gedacht, was? 100 kann nicht sein. 100 ist noch ein bisschen weit weg, ne?
Nee, das dauert noch. Aber heute ist es eine mindestens genauso wichtige Folge.
Ja, wenn nicht noch wichtiger. ja, was geht bei dir so? Was gibt's so Neues bei dir?
Ich muss überlegen, vor 2 Wochen. Ich bin heute ein bisschen durch, also nicht wundern, schon mal vorweg an alle, die zuhören. Ich hatte gestern Abend ein bisschen Migräne. Es geht, also im Vergleich zu den früheren Anfällen, absolut mild. Aber ich bin noch ganz bisschen neben der Spur. Bei mir läuft's gut. Also ich muss sagen, bin ja mit dem Training nochmal wieder eingestiegen. Mhm. Das läuft wirklich absurd gut. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen, jetzt zweite Blockwoche neigt sich dem Ende, direkt auch sowohl bei einem vereinzelt Grundübungen als auch bei Assistenzen neue Bestleistungen aufstellen können. Und so mein persönliches Highlight, heben gestern 180 für 7 Conventional gezogen, was ja eh nicht mein eigentlicher Wettkampflift ist, im Kreuzgriff, ohne dass ich ein einziges Mal den Griff neu setzen musste. Mhm. Also so mit Pause and Go am Boden, halt eine kontrolliert ablegen und dann direkt wieder die nächste Wiederholung ziehen. Das war geil, so dieses Gefühl zu haben, dass jetzt das Griffkrafttraining, was ich die letzten Wochen gemacht habe und Monate, sich auch wirklich jetzt mal bei der Kraft über beim tatsächlichen Anwendungsfeld auch zeigt. Und ich fühle mich gut. So, ich schlafe einigermaßen vernünftig. Ich komme mit dem Training gut klar, kann mich gut erholen. Die Arbeit macht mega viel Spaß zurzeit. So langsam bei dir sicherlich auch gehen die Planungen auch in Richtung, na, wie wollen wir uns denn auf die DM vorbereiten? Und das ist schon einfach hammergeil. Also ich habe jetzt schon so viel Vorfreude auf die DM. Ich wollte auch mal schauen. Ich glaube, ich habe diesmal über 10 StarterInnen. Also es wird ein cooles Wochenende. Ich habe auch meine beiden Mentorees reisen auch beide mit und sind dann mit zum Betreuen dabei. Also sowohl Paulina als auch mein geliebter Österreicher Max. Der kommt aus Österreich hoch extra. Den habe ich eingeladen. Das wird hammergeil. Also ich habe schon so viel Vorfreude auf dieses Wochenende. Einfach auch mal wieder so ein bisschen auf diesem Leistungsniveau unterwegs zu sein. Da freue ich mich enorm drauf. Wie geht's? Was geht bei dir? Hast du deine Diät jetzt auch beendet? Was macht dein Körpergewicht? Was macht dein Training?
Ja, natürlich. Dann direkt erstmal die Fragen. Letzte Folge, die wir aufgenommen haben, da habe ich ja ganz viel abbekommen. Also erstmal mit dem Mikrofon und dann meintest du ja auch, ne, Kaloriendefizit war dann ja auch ein bisschen fix. Ja, war es definitiv. Bin jetzt seit 2,5 Wochen, glaube ich, müssten es jetzt eigentlich wieder sein, im Kalorienüberschuss. Erstmal, das macht Spaß. Also sowohl das vermehrte Essen als auch, wie sich das dann im Training zeigt. Und dass man nicht mehr so stark darauf achten muss, wie man isst. Also bei mir war es vor allem wichtig, in dem Kaloriendefizit vor den Einheiten einfach auch gutes Essen reinzubekommen, dass ich nicht hungrig bin in den Einheiten, weil wenn ich hungrig bin, kann ich nicht so wirklich Leistung bringen, so ist es zumindest in der Regel. Und das ist jetzt einfach schön. Ich kann immer schön vor den Einheiten essen, kann schön nach den Einheiten essen. Ich fühle mich wohl. Und das zeigt sich auch direkt in der Performance. Also direkt, als ich in den Kalorienüberschuss gegangen bin, dann war eigentlich erst so die einzige Änderung nur so, dass es entspannter für mich ist, jetzt zu essen und dann ins Training zu gehen, ne? Dass alles nicht mehr so strikt ist. Aber jetzt merke ich auch, okay, es ist auch einfach Dampf da. Das Körpergewicht steigt auch wieder.
Jetzt machst du locker genau das, was du im Cut gemacht hast, jetzt einfach plus 1,5 Kilo die Woche. Damit der Aufbau in 4 Wochen vorbei ist, dann machst du wieder 4 Wochen Defizit, 1,5 Kilo die Woche, dann machst du wieder 4 Wochen Aufbau, 1,5 Kilo die Woche.
Ich habe mir schon gedacht, dass du das sagst. War mir schon klar. Also ich versuche jetzt sehr langsam den Überschuss zu gestalten. Schauen wir mal, wie das klappt. Wir haben ja hier dann auch immer eine Plattform dafür, um mal zu gucken, wie das dann auch funktioniert. Und wenn es nicht so gut funktioniert, kriege ich ja manchmal von dir einen auf den Deckel und das ist dann auch gut so. jetzt gerade, also ich bin ja ungefähr am Ende rausgekommen, schwierig zu sagen, aber sagen wir mal bei guten 99. So, ne, das war eigentlich relativ konstant, so 99. Jetzt bin ich so bei 100,5 nach 2,5 Wochen Überschuss. Erstmal natürlich wieder ein bisschen mehr Nahrungsvolumen und so weiter. Ja. Aber jetzt steigt das ganz langsam. Bisher funktioniert es auf jeden Fall und ich hoffe, ich kann das auch so aufrechthalten.
So gut. Hast du auch so diese Erfahrung gemacht, dass die Anzahl deiner Schüsse pro Tag sich signifikant verändert, je nachdem, ob du im Überschuss oder im Defizit bist? Ich glaube, halt gerade im Wechsel vom Defizit zum Überschuss ist es wahrscheinlich nochmal eine Nummer härter. Ne?
Auf jeden Fall. Und es hat sich für mich gerade so angehört, als hättest du Überschiss gesagt. Ich glaube, das passt ganz gut. Also, ja, richtig. im Kaloriendefizit war es dann vielleicht einmal am Tag, aber auch mal gar nicht. Ne? Das ist so sehr untypisch für mich gewesen. Boah. Oder? Richtig wild. Und jetzt ist es halt regelmäßig am Tag. Also frequenter. Aber das ist eigentlich das Erste, was ich gemerkt habe. Bevor irgendwie ich fühle mich besser oder was auch immer. Nee, ich muss auf jeden Fall öfter auf die Toilette. Das ist so das Erste. Aber sonst Training macht es einfach super, super viel Spaß. Ich habe ja gerade eigentlich keinen Wettkampf in Sicht für mich, wobei ich gerade, muss ich auch vielleicht sagen, ein bisschen auf einen bestimmten Wettkampf hinschaue, den ich mitnehmen könnte, aber ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Und zwar haben wir hier bei uns in MacPom am 11.06. die Landesmeisterschaft. Das sollte erst die Nordliga sein, jetzt ist eine Landesmeisterschaft, die sollte eigentlich irgendwo anders erst stattfinden, jetzt findet sie doch wieder woanders statt. Ist ja gerade alles sowieso wild mit Veranstalter und so weiter. Und ich habe da keinen Athleten oder keine Athletin, die da startet. Vom Verein starten da halt einige. Und wie es aussieht, ist unser Vereinsvorsitzender an dem Wochenende in Südafrika, weil da sind ja die Worlds und da haben wir ein paar Leute. Und der ist dann halt nicht da. Und dann wäre ich halt der Betreuer für unsere Leute. Und dann ist halt sozusagen, hey, starte, dann ist halt.
Ach, bist du echt, bist du, hast du einen Posten in dem Verein, in dem Vereinsvorstand?
Nee.
Also, warum bist du dein Betreuer?
Weil ich verstehe mich ziemlich gut mit dem Vorsitzenden, der hat mich gefragt,
weil du mal wieder nicht Nein sagen konntest, ne?
Ich habe sehr überlegt, er hat es mir auch sehr offen gelassen, ob ich das mache oder nicht. Aber es wird richtig cool. Es ist halt bei vielen so der erste Wettkampf. Wir haben viele Jugendliche, nenne ich es jetzt einfach mal, also 16-Jährige, die jetzt anfangen mit dem Sport und ihren ersten
Wettkampf machen.
Voll, ne? Und da denke ich mir auch, hey, dann scheiß da vielleicht auf deinen eigenen Wettkampf und versuch die gut durch den ersten Wettkampf zu bringen und
schöne
Erfahrung zu haben.
Ja, das ist schon ein legitimer Grund.
Ja, ne, das denke ich auch. Also Wettkampf schiebe ich da noch so ein bisschen auf. Training läuft sowieso gerade einfach nice, macht super viel Laune. Ich habe jetzt mal, um vielleicht auch ein bisschen was Genaueres zu erzählen, ich habe den letzten Block abgeschlossen mit, jetzt nur mal die Top-Sätze, ne, die sind natürlich nicht am wichtigsten, aber
aber irgendwie auch doch. Ne?
Irgendwie auch doch, genau. Beuge 190 für einen Vierer, für eine RP7 vielleicht ein bisschen weniger.
Nice.
Bank funktioniert, 110 für einen Vierer, also RP8, 8,5 und heben, was habe ich denn gehoben? 2,20 für einen 5er, für eine RP6,5 oder sowas. Also es geht in eine ganz gute Richtung.
Die klassischen schweren Top-Sätze. Genau.
Die gute RP6, 6 bis 7 in die Richtung. Aber ist halt einfach super, super anstrengend. Also wenn ich jetzt mal so mein Training vergleiche mit vor 3 Jahren, also vor allem so Vorbereitung für die Norddeutsche 2019, was ich damals so alles für eine RP6 geratet habe und wie ich das empfunden habe, wie anstrengend das ist im Vergleich zu jetzt, sind halt voll Welten. Also jetzt ist eine RP6 wirklich, frittiert mich einfach komplett so in die Richtung. Und das war halt damals einfach nicht so. RP6 war dann super entspannt, aber jetzt ist es halt schon sackanstrengend. So. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen Mimimi meinerseits, aber ist okay.
Vielleicht.
Aber ja, Training läuft richtig gut. Macht einfach jetzt neben der Werte auch und so weiter einfach richtig Spaß. Und wenn sich da noch wettkampftechnisch was ergibt, dann natürlich umso besser. Mhm. Aber wie du schon meintest, es stehen genug Wettkämpfe an für Athleten, Athletinnen, wo es einfach schön wird, im Sport dabei zu sein. Genau. Das mal dazu. Und sonst ist auch alles gut bei mir. Alle sind gesund und das ist das Wichtigste.
Ne? Voll schön.
Safe. Ja, wollen wir mal reinstarten in ein paar Fragen. Wir haben wieder so ein bisschen was bekommen. Gerne, also nächstes Mal können gerne noch ein paar mehr Fragen bei rumkommen. Also es waren so ein paar. Zum Glück haben wir von der letzten Folge noch ein paar Fragen, die wir mit aufnehmen können.
Vielleicht da auch als Erwähnung, wenn ihr, es gibt ja immer diesen Fragesticker, wenn ihr längere Fragen stellen wollt, schreibt uns einfach. So, voll. Dann nehmen wir die auch. Also ich mache das immer so, dass ich dann einen Screenshot von der Nachricht mache und an Kevin schicke. Dann habe ich die Verantwortung schön abgegeben. Das ist so, ja, muss Kevin dran denken.
Ja, sehr, sehr gerne. Gut, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich auch so ein paar Nachrichten bekommen, dass Leute in dem Fragesticker halt, weil man da nicht so viel Zeichen hat, die man da benutzen kann.
Genau.
Die Fragen auch, also nicht so viel Kontext geben und die Fragen dann absichtlich auch, also müssen sie dann, weil sie so kurz sind, schon in eine Richtung leiten lassen oder was auch immer, oder das vielleicht nicht ganz so stellen, wie es eigentlich wäre. Und Kontext ist einfach cool. Also je mehr Kontext wir für Fragen haben, finde ich eigentlich immer ganz nice. Guti, so jetzt aber mal rein in die erste Frage. Wie geht ihr mit psychischen Krankheiten im Coaching um? Ich glaube, da würde ich auch erstmal direkt das an dich stellen.
Schade, ich dachte, ich könnte dich erstmal quatschen lassen und dir dann sagen, wie schlecht die Antwort war. Nein.
Können wir auch machen.
Ja, dann hau mal raus. Wie würdest du damit umgehen? Sagen wir mal, nehmen wir mal vielleicht Szenario. Athlet kommt zu dir und sagt, keine Ahnung, viermal die Woche steckt er sich nach dem Essen Finger in den Hals, weil er sich im Spiegel nicht mehr angucken kann.
Okay, das ist natürlich ein Szenario, mit dem ich so noch keine Erfahrung habe. Deswegen alles, was ich sage, nicht. Ne, wartet auf Pauls Antwort gleich. aber ich kann ja mal, so mit dem Beispiel, wie ich meinte, habe ich jetzt nicht so Erfahrung. Die meisten Erfahrungen, die ich habe mit Athleten oder Athletinnen von mir, was psychische Erkrankungen angeht, sind halt meistens irgendwie Depressionen so in dieser Art. Und also ganz ehrlich, das Einzige, was ich dazu beisteuern kann, ist halt unterstützen, so gut es geht. Keine starke Meinung irgendwie so dazu haben, was man jetzt auch vielleicht trainingstechnisch und so weiter machen sollte. Also einfach unterstützen. Deswegen ist es auch so cool, dass ich zumindest meiner Meinung nach, dass Kommunikation einfach so einen recht hohen Stellenwert bei mir im Coaching hat und ich auch viel mit meinen Leuten quatsche und dann auch in den Gesprächen einfach viel bei rumkommt und ich einfach eigentlich in diesen Situationen eigentlich nur die Person bin, die zuhört, ein paar Fragen stellt, was dann auch abgeklärt ist mit Ärzten oder was auch immer, wie die Person sich fühlt und wie wir gemeinsam vielleicht also voranschreiten können, so was das Training angeht. Also bloß, meiner Meinung nach ist es das vielleicht Schlimmste in der Situation, irgendwie Druck auszuüben. Du musst jetzt auch ins Training gehen und du musst das und das so machen, sondern einfach so gut es geht unterstützend sein und Hilfe anbieten, wenn man irgendwie helfen kann. Einfach mal fragen, ob man helfen kann. Das wäre jetzt erstmal so mein Take dazu.
Okay. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich ist ja wichtig, ne, wir sind beide keine Kliniker, wir sind beides keine Therapeuten, wir sind keine Psychiater, wir sind keine Ärzte. Das heißt, offensichtlich sind wir da in unseren Wirkungsmechanismen sehr eingeschränkt. Was auch gut ist, weil wir da keinerlei Ausbildung für haben.
Ja.
Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und so. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist grundsätzlich geht es schon mal in die richtige Richtung. Ich glaube, was wichtig ist, ist halt sowieso erstmal auch festzustellen, so A, für das Vertrauen bedanken. Also das ist natürlich schon auch, das kostet viele Menschen ein bisschen Überwindung, da überhaupt drüber sprechen zu können. Und ich denke, wenn mir jemand sowas erzählt oder auch generell was so irgendwie, sag ich mal, also jetzt nicht mal mehr im Kontext von psychischen Erkrankungen, sondern auch so sehr starken emotionalen Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Training oder wenn sehr emotionale Entscheidungen im Training getroffen worden sind. Ja, der eine wirft mal wie eine Scheibe durch die Gegend, der nächste klatscht sich selber ins Gesicht, die nächste schmeißt den Gürtel durch die Gegend. Das sind ja so die Klassiker, die man kennt. Ja. Ich denke, sowas, wenn Leute sowas mitteilen, das ist richtig und wichtig, dass sie das tun, weil wie du gesagt hast, Kommunikation hat einen hohen Stellenwert. Entsprechend sollte die auch offen sein. Und alles, was irgendwie Relevanz für die Ausübung des Sports und die Ausübung des Trainings hat, ist eine Information, bei der ich sagen würde, das ist wichtig, dass ich da Bescheid weiß. Das heißt nicht zwingend, dass ich daraus irgendwie handeln muss als Coach, aber es ist wichtig, dass ich das weiß, ne, damit einfach auf dieser Ebene auch entsprechend kommuniziert werden kann. Dann ist es recht wichtig, dass man da, wie ich gerade schon getan habe, die Grenzen absteckt. Wir sind keine Kliniker, wir können keine konkreten Lösungsvorschläge geben. Das ist leider wenn man das jetzt mal aus so dem Aufgabenfeld von TrainerInnen beschreibt, das ist leider was, was viele TrainerInnen in meinen Augen auch falsch machen, wo sie dann, ich kann es nachvollziehen, aber wo sie dann quasi versuchen, aus dem eigenen Standpunkt und vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen heraus zu sagen, so, hey, probier doch mal das und das, das hat mir voll gut geholfen damals. Das ist gut gemeint, aber impliziert natürlich, dass die Erfahrung, die die Person hat, die gerade leidet, dieselbe ist und B, dass auch das, was für einen selber funktioniert hat, für die andere Person funktioniert. Das ist gut gemeint, aber in mit den meisten solcher Kontexten leider fehlplatziert, vor allem, wenn es dann so Sachen sind, das hatte ich auch mal erlebt, dass dann ein Trainer gesagt hat, ja, hier ist keine Ahnung, Baldrian-Wurzelextrakt oder so, nimm das mal, dann geht's dir besser. So, das ist dann, nee, das machen wir nämlich nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, wie du gesagt hast, dass man auch trotzdem die Unterstützung anbietet, dass man sagt so, hey, ne, wenn ich dich da irgendwie im Rahmen des Coachings unterstützen kann, dann tue ich das gerne. Ich mache auch immer das Angebot für meine Leute, dass ich bei Therapieplatzsuche und Co. helfen kann, ne, oder wenn irgendwie Fragen sind zum Therapieprozess oder so, dann sage ich so, hey, ne, wäre das vielleicht mal was, wo du Interesse dran hättest, ich könnte dich da gerne auch drin unterstützen und beantworte da auch entsprechend Fragen, was das angeht. Gibt's ja auch ein paar Ressourcen, die ich zum Beispiel mit Lukas ausgearbeitet habe. Also wir haben so zwei Folgen lang, glaube ich, sogar über Therapieplatzsuche und Co. gesprochen und wie man das angehen kann.
Cool.
Die schicke ich den Leuten dann. Und grundlegend dann auch da die Absprache, okay, was für Medikamente bekommst du verschrieben? Wie könnten die sich vielleicht aufs Training auswirken? Geh auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass du den behandelnden Arzt dann auch fragst, ob es da irgendwas gibt, worauf wir Rücksicht nehmen sollten, dass ich da Bescheid weiß und vielleicht auch entsprechend drauf eingehen kann. Ich glaube, darüber hinaus ganz wichtig, wo man vielleicht auch aufpassen muss als Trainerin, ist, dass man sich nicht mit diesen Hilfsangeboten so zu sehr in die Verantwortung ziehen lässt. Es ist bei bestimmten psychischen Krankheiten passiert das sehr, sehr schnell, dass die Leute versuchen, die Verantwortung für das eigene Wohlbefinden an andere abzugeben. Und das ist ein sehr gefährlicher Prozess, wo man sofort die Grenzen auch setzen muss und sagen muss, so, ey, ich kann das Training für dich anpassen, du kannst dich bei mir auskotzen, so, aber ich bin nicht dafür da, jetzt hier Entscheidungen für dich darüber zu treffen, ob du deine Medikamente nimmst, ob du zum Training gehst und so. Du bist ein eigener Mensch, das musst du schon selber auch entscheiden können. Ich kann dich darin unterstützen, in den Entscheidungen, die du triffst. Und auch die Entscheidungen, die du triffst, werden jetzt nicht dein Wert als Mensch mir gegenüber vermindern, in keiner Art und Weise. Ich bin für dich da, wo du jetzt gerade bist. Aber ich bin nicht dafür da, um dir den Weg zu zeigen. Das musst du schon selber können. Also diese Eigenverantwortung muss auch sehr deutlich abgeklärt werden, weil das kann in bestimmten Fällen kann das echt kritisch werden. Da muss man aufpassen. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann halt wirklich die Forderungen auch immer mehr und immer genauer wurden über die Zeit und dann eigentlich am Ende das Bedürfnis für eine viel engere Bindung zwischen TrainerInnen und AthletInnen bestand, als überhaupt umsetzbar und möglich ist in dem Kontext und wofür wir auch gar nicht ausgebildet sind. Das kann auch im therapeutischen Kontext passieren, da können die TherapeutInnen dann aber auch entsprechend mit umgehen. Wir sind dafür nicht ausgebildet, deswegen ist es für uns wichtig zu wissen, wo ist diese Grenze, ab wann ist die überschritten und wie kann ich das so kommunizieren, ohne dass sich die Person dann abgestoßen fühlt, weil das ist ja auch dann wieder wichtig.
Ja, ich hätte eine Frage an dich. Mhm. Wie würdest du mit dem Szenario umgehen, wenn ein Athlet oder eine Athletin so Verdacht hat auf keine Ahnung, Depression oder was auch immer, aber jetzt nicht von alleine handelt, also sich von, nicht von alleine Hilfe sucht. Wie sieht's da aus mit Hilfe? Ich nenne es mal Hilfe aufzwingen beziehungsweise nur anbieten. Ja. Wie würdest du damit umgehen?
Also man kann natürlich niemanden dazu zwingen. Es sei denn, es gibt konkrete Äußerungen von wegen, ja, ich glaube, ich bringe mich morgen um oder so oder heute oder was auch immer. Dann reicht halt nur noch der Hörer mit 110 beziehungsweise von der jeweiligen Polizei vor Ort. Das geht dann auch schnell und das ist dann auch richtig so. Das habe ich tatsächlich mal, also das ist schon Jahre her, aber ich habe das tatsächlich mal gemacht. Da hatte einer auf dem Powerlifting-Subreddit, mit dem man immer mal, also der auch viel gepostet hat, mit dem ich auch über Instagram immer mal wieder Kontakt hatte, der hatte dann irgendwann auf so einem Daily-Thread im Powerlifting-Subreddit quasi so einen Abschiedsbrief gepostet, nachdem es ihm bei ihm irgendwie mehrere Monate lang hintereinander nicht gut lief. Und dann habe ich gedoxt, indem ich halt geguckt habe, okay, er hatte irgendwann hatte er mal einen Meet Report gepostet, wo er halt auch seine Ergebnisse gezeigt hatte. Dann habe ich der aus Kanada war der, und dann habe ich in Kanada in dem jeweiligen Verband nach die Ergebnisse durchforstet, bis ich ihn dann seinen Namen dann gefunden hatte und habe dann in der Region bei der Polizei angerufen und gesagt, hier Person so und so hat gerade auf dem Forum Folgendes gepostet, da müsste mal jemand vorbeischauen. Also das ist dann da sehe ich mich durchaus in der Pflicht.
Ja.
Aber darüber hinaus, wenn Leute halt, also wenn Leute die Hilfsangebote nicht annehmen wollen, vielleicht geht's denen einfach noch nicht schlecht genug.
Ja.
Das ist durchaus ein Mechanismus, der auch in Ordnung ist. Was für mich wichtig ist und wo ich dann auch sehr, sehr klar die Grenzen setze, ist, dass ich halt sage, okay, wenn das jetzt eine psychische Krankheit ist, die sich durchaus auch auf deinen Trainingsprozess auswirkt, wo vielleicht für die Person sogar das Training noch wichtiger wird, weil jetzt in allen möglichen anderen Bereichen alles scheiße läuft und dann plötzlich sich Körper in leeren Pool sich ins Training gestürzt wird. Und dann sag ich das auch sehr deutlich, dass dann auch irgendwann der Punkt angekommen ist, an dem ich die Zusammenarbeit beenden muss. Weil ich ja natürlich nicht verantworten kann, jemanden darin zu unterstützen, sich selber kaputt zu machen.
Ja.
Und das ist so der letzte Strohhalm? The last straw? Keine Ahnung. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Also das ist so die letzte Instanz, die man da halt auflegen kann, dass man sagt so, ey, ich weiß, du leidest und es ist wirklich richtig scheiße, aber ich kann es nicht verantworten, dich hier in dem Verhalten weiter zu unterstützen, weil sich das gerade wirklich in eine extrem negative Richtung entwickelt und du musst dir da wirklich mal Gedanken machen, ob das wirklich das ist, was du willst, und wenn die Sachen so bleiben, wenn das so bleibt, wie es ist, dann werde ich mich aus der Zusammenarbeit zurückziehen müssen, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist dann halt, das ist so das Ultimatum, was man da dann stellen kann. Und da muss man selber genauer überlegen, wo die eigenen Grenzen auch liegen. Das ist auch gar nicht so leicht. Da habe ich mich lange schwer mitgetan. Da habe ich mehrfach Erfahrungen auch im Kontext von gerade von gestörtem Essverhalten gemacht, wo ich dann immer mal wieder so am Hin und Her überlegen war und wo dann vielleicht auch am Ende einfach die Bedingung gesetzt werden muss, so wir können nicht zusammenarbeiten, solange du dir keine therapeutische Unterstützung suchst. Manchmal passiert das dann, manchmal auch nicht. Manchmal fangen die Leute sich auch selber. Oder was auch schon passiert ist, ist, dass sich dann herausgestellt hat, dass in der Kommunikation darüber halt der Schweregrad der Erkrankung doch gar nicht so hoch ist, wie man ursprünglich gedacht hätte und so weiter. Also da gibt's schon viele, viele Abwandlungen von. Aber ich glaube grundsätzlich vom Ablauf her Wertschätzung, ne? Also klarstellen, dass die Person, nur weil sie jetzt eine psychische Krankheit nicht irgendwie was weniger wert ist als Athletin oder als Athlet, Hilfsangebote geben, sagen sie, hier, ich kann dich darin unterstützen, das ist so mein, da auch die Grenzen setzen da drin, das ist auch ein wichtiger Schritt, dass man sagt, das hier ist mein Handlungsbereich, da bin ich Experte drin und da hört der auf. Womöglich auch in dem Rahmen Verantwortlichkeiten abstecken, dass man sagt, okay, du bist als Athlet oder als Athletin dafür verantwortlich, ich bin für Planung und Co. verantwortlich. Und dann ganz wichtig, die eigenen Grenzen erkennen und auch benennen und sagen, so, wenn das so weit kommt, dann müssen wir gucken, dass wir die Zusammenarbeit auch beenden im schlimmsten Fall, weil ich da schon auch auf meine, sag ich mal, Fürsorgepflicht muss ich ja Rücksicht nehmen als Trainer in dem Bereich. Was jetzt so den Umgang mit dem Training an sich angeht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es, Also dass oft Leute, wenn gerade wenn sie leiden, wie gesagt, nochmal mehr Bedeutung dem Training zuschreiben und quasi versuchen, das, was in anderen Bereichen nicht so gut läuft, im Training irgendwie wettzumachen, was oft leider nach hinten losgeht. Das heißt, eine der ersten Sachen, die ich mache, ist zu sagen, okay, natürlich auch je nach Schweregrad, im Kontext von psychischen Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leistungsfähigkeit leidet. Einfach weil die Ressourcen nicht dafür da sind, auch tatsächlich so körperlich Arbeit zu leisten, die man sonst arbeiten könnte. Auch im Kontext von verschiedenen Medikationen kann es mal sein, dass die Leute auch körperlich gar nicht in der Lage sind, so oft zu trainieren, wie sie es in der Vergangenheit waren. Also da gehen teilweise die Frequenzen von 5-mal auf 2-mal die Woche runter, weil einfach die Medikamente einen schlapp machen oder man die ganze Zeit nur müde und am Schlafen ist und so weiter. Und das ist auch voll okay. Das gehört ja auch dazu. Ich bin ja dafür zu sorgen, dass das Training um das jetzige Leben herum passt.
Genau.
Und da dann einfach schauen, dass man womöglich auch über die Erwartungshaltung spricht, was das Training angeht, dass man sagt so, hey, ne, du hast eine psychische Erkrankung, gerade wenn es was mit Essverhalten zu tun hat, natürlich, da gibt es dann sehr direkte Kausalität in Bezug auf das Training. So, wenn du halt vom Training nichts isst, dann ist es kein Wunder, dass du im Training fast bewusstlos wirst, ne? Oder wenn du halt dich überfrisst, ist es kein Wunder, dass dir im Training schlecht ist. Das ist dann auch okay. Da müssen wir halt gucken, wie wir damit klarkommen, ob wir das Training vielleicht zu einer anderen Tageszeit machen und so weiter und so fort. Und da einfach schauen, wie man das vernünftig gestalten kann. Und versuchen die, also für mich ist es immer, wenn ich Leute habe, die längerfristig mit psychischer Gesundheit zu kämpfen haben, ist es schon ein riesiger Gewinn, und das meine ich mit Erwartungshaltung, ist es schon ein riesiger Gewinn, wenn wir sie überhaupt an einen Punkt kriegen können, an dem sie regelmäßig trainieren. Egal mit welcher Leistungsfähigkeit, egal was dann am Ende auch mit der Kraft passiert. Hauptsache, also weil das ist ja auch wichtig, dass man im Kontext von psychischen Erkrankungen eine gewisse Struktur beibehält und einen gewissen Tagesablauf auch beibehält. Ne? Gerade wenn wir jetzt im Bereich Depressionen sind, ist es für die Leute teilweise schon ein riesiger Gewinn, wenn die morgens aus dem Bett aufstehen, statt einfach nur liegen zu bleiben. Und das rückt dann eher in den Fokus auch in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, dass man sagt, okay, welche Struktur kann ich dir an die Hand geben, die für dich realistisch umsetzbar ist und in der du dich selber einigermaßen gesund hältst. Weil was ich nicht unterstützen kann, ist eben selbstzerstörerisches Verhalten. Da muss ich sehr, sehr schnell einen Riegel vorschieben als fürsorgepflichtige Person. Genau, das wären so meine groben Gedanken dazu.
Ganz grobe Gedanken dazu, genau. was mir an der Stelle noch einfällt, weil ich ja, also ich meinte ja schon recht wenig Berührungspunkte, was psychische Erkrankungen in meinem Coaching zumindest so angeht. Also ein paar meinte ich ja schon mit Depressionen und so. Ich habe mich halt also bis 2019, 2020 gar nicht damit beschäftigt, für jeden Coach oder Coachin, die damit auch keine Kontaktpunkte hat oder was auch immer. Ist es aber, glaube ich, ganz sinnig, sich mehr und mehr mit psychischen Erkrankungen zu beschäftigen, um sich mehr vielleicht reinfühlen zu können in gewisse Situationen. Also so ist zumindest jetzt gerade mein Gedanke, weil ich halt also gar, wie schon meinte, vorher halt gar keine Berührungspunkte jetzt zum Beispiel mit Depressionen hatte und erst durch Athleten, Athletinnen, die darunter leiden, dann gedacht habe, okay, wäre vielleicht sinnig, mehr mich in das Ganze einzulesen, um auch vielleicht mehr mitfühlen zu können. Heißt natürlich nicht, dass ich dann, ich lese mich ein und bin dann schlau und sage, ja, wir machen jetzt das und das, wie du schon meinst, meine Grenzen auch erkennen. Aber einfach so, was das Mitfühlen angeht, mehr zu wissen, wie sich das Ganze dann äußert und wie sich das dann auch aufs Training äußern könnte. So, das vielleicht nochmal als Punkt dazu. Eine Frage, die ich noch hätte, meinst du, du hast eine, wie soll ich das am besten ausdrücken, eine besondere Stelle im Vergleich zu anderen Coaches im Powerlifting, dass Leute eher zu dir kommen mit psychischen Erkrankungen oder da vielleicht auch offener sind, so in die Richtung? Oder wie?
Ich glaube, bis jetzt ein bisschen von beidem auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich einen psychologischen Hintergrund habe, liegt es ja offen, dass Leute sich generell wohler damit fühlen, mir solche Informationen auch preiszugeben. Was glaube ich, also unglaublich wertvoll ist, offensichtlich. Ja. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass es schon auch ein bisschen ein Anzugsfaktor ist für Leute, die da vielleicht in der Vergangenheit schon mal Probleme hatten. Und oder, dass sie sich dadurch einfach bei mir wohler fühlen und länger bleiben. Weil, das wollte ich auch nochmal sagen, es wäre absolut lächerlich, also wirklich grob fahrlässig fast, als TrainerInnen in irgendeinem Sport, egal in welcher Sportart, auch nur zu denken, dass es irgendein Szenario gibt, in dem man nicht mit Leuten in Kontakt kommt, die was mit psychischer, also die mit ihrer psychischen Gesundheit kämpfen. Die Statistiken sprechen da für sich. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert, ist eigentlich null.
Ja, genau.
Also es wird so oder so passieren. Weswegen ja auch, und das ist ja auch die Arbeit, die ich jetzt gerade beim Bund Deutscher Radfahrer mit den Trainerlizenzen auch reinstecke, weswegen auch eine gewisse Grundausbildung, dass man zumindest weiß, wie sich sowas äußert und wie man damit umgehen kann als Trainerin, super, super wichtig ist und auch ein essentieller Bestandteil von so einer Trainertätigkeit. Ich kann nicht verstehen, also in dem Moment, in dem irgendein Trainer, irgendeine Trainerin oder irgendein Coach oder sonst jemand in so einer Position sagt ja von wegen, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. So, das ist mir noch nie in die Quere gekommen. Das ist ein riesiges Warnsignal, weil das, was die eigentlich sagen, ist, bei mir traut sich das keiner anzusprechen.
Ja, genau. Ja, safe.
Wenn, also auch, und da möchte ich auch wenn, vielleicht fühlt sich da jetzt gerade jemand angesprochen, keine Angst haben, so, das ist auch nicht schlimm, das ist ja okay, wenn man sich da angesprochen fühlt und wenn man das als Defizit vielleicht erkennt, da kann man sich dann auch entsprechend umgucken nach Ressourcen, wie man sich da auch ein bisschen weiterbilden kann, das ist kein riesiges Ding, man ist jetzt auch nicht in der Verantwortung, da irgendwie im Detail diagnostische Kriterien oder sowas zu kennen, aber es ist schon auch super wichtig, eine Umgangsform und eine Kultur mit den eigenen Leuten zu entwickeln, in denen solche Informationen auch offen ausgetauscht werden können und in denen ich hasse ja das Wort Safe Space, aber in dem man halt einen Ort und eine Umgangsform etabliert, in der man offen damit umgehen kann und in der man auch dafür nicht irgendwie verurteilt wird, in der man dafür nicht benachteiligt wird oder Angst davor haben muss, benachteiligt zu werden oder sonst irgendwas in die Richtung. Und wie gesagt, das ist für die meisten Leute ist es eine riesige Hürde, sich darüber zu öffnen. Ich als Psychologe, so als ausgebildeter Psychologe, tue mich schwer damit, mit meiner eigenen Familie über sowas zu sprechen. Das ist auch voll okay. Und sehe mich aber selber als Trainer in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass soweit wie ich das kann, die Leute sich wohl damit fühlen, mir das mitzuteilen. Und genau das ist nämlich genau der Knackpunkt, soweit wie ich das kann. Das heißt, sich mit Themen wie Kommunikation und auch in Kommunikation im Rahmen von psychischen Erkrankungen auseinanderzusetzen, ist ein enorm großer und enorm wichtiger Bestandteil von so einer Tätigkeit. Weil das auch dann die Tür öffnet für Kommunikation über ganz viele andere unangenehme Themen.
Genau.
Das müssen ja nicht psychische Krankheiten sein. Das kann auch Leaking sein. Das kann Einfluss von der Periode aufs Training sein. Das kann erektile Dysfunktion bei Männern sein. Also gerade wenn wir jetzt mal so Richtung Bodybuilding Coaching denken, vielleicht, die in einer Wettkampfdiät sind, mit den hormonellen Auswirkungen, die das mit sich trägt. Wenn ich jemand bin, also wenn ich solche Themen höre und mir als Coach denke, so habe ich irgendwie alles noch gar nichts von gehört, aber ich habe irgendwie 30, 40 Leute bei mir im Team. Schwierig.
Dann, genau, sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, wie dann die Kommunikationsstruktur ist, wie man generell was für eine Beziehung einfach mit den Athleten, Athletinnen auch einfach hat. Scheint dann ja, wie du schon meintest, nicht so wirklich einen guten Raum dafür zu geben, sowas auszutauschen oder was vielleicht auch Vertrauen in dieser Hinsicht angeht.
Ja.
Aber stelle ich mir auch schwierig vor, sagen wir mal, also nehmen wir jetzt mal so vielleicht Powerlifting-Coaches, die auch gar nicht, also sich überhaupt nicht mit Kommunikation auseinandersetzen und dem Aspekt auch keinen hohen Stellenwert im Coaching zuschreiben und vielleicht nur...
Ja, aber Coaching ist ja eigentlich nur Trainingsplanung.
Entschuldige, da hast du ja recht. Sondern einfach genau nur Trainingsplanung und hier ein bisschen Nachrichten per E-Mail oder per WhatsApp und das war's. Klar ist dann meiner Meinung nach vielleicht weniger Raum dafür, da sowas dann auch anzusprechen. Ne? Deswegen ist ja auch bei uns, also so wie das ja jetzt auch in den letzten ewigen Podcast-Folgen rüberkam, Kommunikation einfach so ein hoher Stellenwert bei uns im Coaching. Ne? Safe. Okay. Nächste Frage. Aber, also ich finde, ich glaube, so haben wir noch gar nicht über das Thema stark geredet. Ne? Ich glaube, das war mal ganz gut. Vor allem auch dein Take dazu zu hören, fand ich ganz interessant. Nächste Frage. Wie genau müssen RPEs und Reps in Reserve bei Ramp-Up sein? Ich würde vielleicht die Frage so ein bisschen auch umwandeln zu insgesamt, wie genau müssen RPEs und Reps in Reserve überhaupt sein? Sind so erstmal deine Gedanken vielleicht dazu, so grob?
Nicht so. Also wir wissen ja, ich glaube, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass so generell die Literatur, die es da gibt bisher, da gab es einen Artikel in MS zu, dass die Reps and Reserve-Einschätzungen tendenziell sowieso niedriger ausfallen, als sie eigentlich sind. Das heißt, die Leute unterschätzen sich tendenziell. Im Schnitt war es irgendwie bei um 1, irgendwas Wiederholungen bei Unterkörperübungen und knapp unter einer Wiederholung bei Oberkörperübungen, also irgendwie so um den Dreh im Durchschnitt.
Ja.
Das heißt, so genau müssen die nicht sein. Das macht auch langfristig keinen riesigen Unterschied. Ich glaube, da, wo es halt tatsächlich am relevantesten wird, ist tatsächlich die Wettkampfvorbereitung. Also wenn ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung bin und jemand bin, der sich sehr stark unterschätzt, konstant, und dann niemanden habe, der halt externes Feedback gibt entsprechend, da muss ich schon aufpassen, was ich dann am Wettkampftag umsetzen kann, dass ich halt nicht einer von denen werde, die irgendwie mit einem Drittversuch RPE 6 nach Hause gehen, weil das wäre schon schade, da lässt man dann schlichtweg einfach Sachen liegen. Auf der anderen Seite macht das halt auch keinen Sinn, mit sich vollkommen krass zu überschätzen und dann nach den Erstversuchen mit 3 von 9 nach Hause zu gehen, weil alles zu schwer war. Also ich glaube so, gerade in der Offseason, wenn wir, also abseits der Wettkampfvorbereitung, solange man halt dafür sorgt, dass es progressiv überladen wird, dass man auch hier und da mal wieder so eine kleine Testung hat, okay, wie viel könnte ich denn tatsächlich überhaupt leisten, hin und wieder mal bei kleineren Übungen einen AMRAP mit einzubauen, wenn man sich da unsicher ist. Ich denke, das halte ich für sinnvoll, um auch den Fortschritt da wirklich zu garantieren. Aber halt so genau müssen die nicht sein, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, das ist halt ein Skill, man kann es halt lernen, ne? Man filmt das Ganze, vergleicht die, ganz, ganz wichtig, man vergleicht die Hantelgeschwindigkeit, nicht wie doll man sich subjektiv angestrengt hat, das hat da nichts zu suchen, und guckt halt, okay, wie viel circa, so, das kann man eigentlich ganz gut einschätzen auch, wie viel ungefähr ist die Hantel langsamer geworden zwischen zum Beispiel der ersten Wiederholung und der fünften Wiederholung von einem Fünfersatz. Und ist das jetzt bei dem, wenn ich Ramp-Ups habe in der Intensität, dann kann ich dann auch vergleichen. Also wenn ich eine 3x5 at Reps in Reserve 4-3-1 habe, dann sollte der Unterschied bei dem ersten Satz zu einer 4 kleiner sein als der Unterschied bei dem letzten Satz zu einer 1. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich halt nochmal überlegen, dass ich mich da ein bisschen mehr oder weniger pushe entsprechend.
Ja, voll. Ich bin da ganz bei dir. Also das Ding ist also so ein bisschen die Sache, die da vielleicht im Hintergrund auch steht. Also wenn ich jetzt mal noch ein bisschen weiter ausgeholt, wenn ich jetzt mal so meine Trainingsplanung auch anschaue für meine Leute noch so Richtung 2018, 2019, dann war das halt wirklich alles sehr rigide, nenne ich es jetzt einfach mal. Also es sollte nicht viel Spielraum geben, da auszubrechen aus diesem System. Es ist eine RP7 und du darfst nur RP7 machen, weil sonst ist schlecht. Und ich glaube, in dem Hintergrund steht so ein bisschen der meiner Meinung nach falsche Gedanke, dass Trainingsadaptionen vorhersehbar sind, so in die Richtung, weil, so, also nenne ich es jetzt einfach mal, oder auch Ermüdung insgesamt hervorsehbar ist, wenn das Wort richtig ist. Ne? Ich habe ja letztes Mal...
Hervorsehbar.
Ja, okay. Perfekt. Weil, wenn wir jetzt zum Beispiel vorgeben, okay, wir haben einen Satz für einen 5er, RP7 und danach noch 2 Backoffs, 5er, RP6, 6-7, so in die Richtung, und man sagt, okay, man muss genau das Ganze treffen, dann steht da so ein bisschen im Hintergrund, wie ich gerade schon meinte, okay, wir müssen das treffen, weil das und das wird X Anpassungen hervorrufen. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Wir wissen ja einfach gar nicht genau, was das Ganze für Anpassungen hervorruft. Und auch nicht, wie ich gerade schon meinte, wie die Ermüdung dann ausfallen wird. Ein Satz für eine RP5, RP7 kann an dem einen Tag die Ermüdung hervorrufen, an dem anderen Tag eine andere Ermüdung, was da auch emotional noch hintersteckt und psychologisch noch hintersteckt und wie auch generell da. Es spielt halt einfach viel zu viel mit rein, dass man Training so genau festlegen muss auch, nenne ich es jetzt einfach mal, sondern dass wir da viel mehr Spielraum auch geben können. Weshalb ich auch dazu übergegangen bin, das ist aber so ein bisschen schleichender Prozess, deutlich mehr Flexibilität ins Training bei meinen Athleten und Athletinnen einzuplanen, demnach die RP-Ranges auch größer zu gestalten, mehr Spielraum zu geben, auch nach Tagesformen zu entscheiden, okay, ich fühle mich nicht gut, Tag war kacke, denn auch die niedrige RP-Range zu benutzen oder an Tagen auch die höhere RPs zu, oder vielleicht sogar noch ein Tickchen drüber zu geben. Mhm. Ich glaube trotzdem, wir können jetzt nicht einfach so drauf losgehen und sagen, mach was du willst, so trainier wie du magst, weil das geht in der Regel eigentlich in ganz vielen Fällen in die Hose. Aber es ist wichtig, so einen flexiblen Rahmen zu geben. Beispielsweise, wenn ich jetzt einen Athleten habe, der soll einen Topsatz machen, ungefähr so für eine RP7. Ich gebe aber so die Range, sagen wir 5-8, also sogar eine recht große Range, was die RP angeht, halte ich irgendwie daran auf, ne, und der Gewichtsrange, die auch ein bisschen größer ist, dann ist das, glaube ich, eine angebrachte Range. Aber ich kann nicht sagen, mach einfach einen 5er-Satz und guck, wie was so passt, weil dann wird es bei vielen hinauslaufen, bei vielen ambitionierten Athleten von mir, dass sie einen RP10 herauskrübeln, grinden, und das hat dann schon seine Auswirkungen auf die folgenden Einheiten. Also solange der Rahmen stimmt, müssen wir da nicht super genau sein. Ich finde allerdings, also ein paar, es gibt natürlich immer Kontext, in dem es Sinn macht, möglichst ganz gut die RPEs einzuhalten. Du meintest schon gerade direkte Wettkampfvorbereitung, ne? Entweder einen Athleten, der sich da teilweise unterschätzt, oder jemanden, der sich gerne, wenn er in den Block startet, schon zu hart rein startet und es einfach keine Möglichkeit gibt, überhaupt in diesen Block anzuknüpfen und überhaupt Momentum aufzubauen, nenne ich es jetzt mal. Also es gibt schon Kontexte, aber insgesamt muss es halt einfach nicht genau sein. Vor allem nicht so genau. Ich habe da, wie ich schon meinte am Anfang, früher viel zu rigide in dem Ganzen. Also, dass es so sein muss, weil das wird genau das hervorrufen, und das ist halt einfach nicht so.
Ja. Voll nicht. Ja, ich kommuniziere das eigentlich auch immer einfach so, dass ich halt sage, also ne, von der Priorität her offensichtlich Topsätze haben eine niedrigere Priorität als die Backoffs. Das ist halt so als Overwhelm gedacht. Aber alles, was eine Reps Reserve oder RPE-Abweichung von plus minus eins ist, ist voll im Rahmen. So, das ist okay. Das ist auch oft einfach, also vor allem, wenn man sich halt entsprechend aufwärmt, wenn, keine Ahnung, ich mache das zum Beispiel so, wenn ich einen Topsatz 5er habe, mache ich im Warm-Up 5er. Vorletzter Warm-Up ist dann vielleicht schon nur noch ein 3er und der letzte Warm-Up ist eigentlich immer nur ein Single. Und da ist es halt schon auch schwer, davon auszugehen, okay, wenn ich jetzt das Zielgewicht für x Wiederholungen bewege, dann treffe ich genau meine Reps Reserve. Das ist halt einfach nicht so. Das Voll. Ist halt okay. Also konkretes Beispiel, gestern im Training hatte ich meine Safety Bar Beuge, eine 5er ohne Sleeves. Letzte Woche hatte ich irgendwie zum Blockeinstieg die 140 gemacht. Das waren so eine Reps Reserve 4 circa. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich heute 145, habe mich dafür aufgewärmt, hat die 145 gemacht. Bei der 5. Wiederholung gemerkt, okay, die war immer noch arschleicht, so mache ich noch eine 6. Und habe dann abgelegt, dachte ich so, ja, ungefähr wird das schon hinkommen, habe mir das Video angeschaut, habe gesehen, okay, das ist halt immer noch easy, mindestens eine Reps Reserve 4, also kann ich nächste Woche einen etwas größeren Sprung machen. So, das ist dann der Gedankenprozess, der eher dahinter steht, und dass ich halt sage, okay, ich habe mich jetzt zweimal in Folge ein bisschen unterschätzt, dann versuche ich mal mich mal nächste Woche ein bisschen zu überschätzen und guck dann, was bei rauskommt. Wenn dann die Reps Reserve eher eine 1 ist als eine 2, ist dann auch okay. Na, das ist dann so solange dieser Prozess der progressiven Steigerung da auch entsprechend drin ist, dann passt das ja. Da kann man dann auch sich nicht, also ich glaube, man braucht, also grundsätzlich wichtig, macht euch keinen Stress, wenn ihr die Reserve mal nicht genau trefft. So, das ist an sich nicht schlimm. Man muss halt dann in dem Kontext die richtigen Entscheidungen treffen. Beispiel, ich arbeite ja mittlerweile sehr viel mit Load Drops. Das heißt, du hast einen RPE oder Reps Reserve Topsatz und hast dann zum Beispiel 10% Load Drop, 15% Load Drop für die Backoffs, wie auch immer, dass man dann die zum Beispiel entsprechend anpasst. Also wenn ich jetzt einen 5er zu einer Reps Reserve 1 statt zu einer Reps Reserve 4 mache, dann sollte ich natürlich nicht den 5er als Rechenbasis für die Backoffs nehmen. Das ist nicht Sinn der Sache. Ne? Safe. Und sowas muss man dann aber eben auch vernünftig kommunizieren und erklären, dass die Leute das auch verstehen. Und dann macht das, dann ist das so ein Selbstläufer, das funktioniert prima.
Ja. Ich glaube, dass sich da viele, also es ist zumindest meine Erfahrung, dass viele Leute sich da einfach auch krass einschränken mit den Vorgaben, die Trainingsplanung so.
Mein Whoop-Band war nur bei 89,6% Recovery. Mein Topsatz habe ich um 0,5 RPE überschossen. Deload.
Ja, genau. So, jetzt alles kacke. Ich kann mich nicht an den Plan halten können. Direkt erstmal kurz schreiben. Tut mir leid. Alles
bitte,
nicht
hingehauen. Bitte kick mich nicht. Ich habe meine RPE um 0,5 verfehlt.
Genau. Und dann erstmal kicken. Nein, also, dass man sich da einfach nicht einschränkt. Was zum Beispiel bei mir selber, das muss man ja auch. Also für jeden wird auch vielleicht ein bisschen was anderes funktionieren, aber auch vor allem, was so Maß an Flexibilität angeht. Manche brauchen vielleicht mehr breiteres Maß, andere ein bisschen enger gestrickt, nenne ich es jetzt mal. Für mich funktioniert es aktuell super, super gut. Topsätze nicht so strikt nach, okay, das soll jetzt ein 5er werden, sondern sich da auch einfach Spielraum zu lassen. Okay, ja. Es kann gerne auch, also der Unterschied zwischen 5 Reps und 7 Reps ist halt, vor allem für diese eine Einheit, das ist ja immer das Wichtige, kann man vernachlässigen. Man kann dann ja, wie du schon meintest, wichtig sind dann die Entscheidungen für die kommende Woche, die man dann trifft. Aber man kann sich gut und gerne auch mal so ein bisschen verzerren, wenn man jetzt hat die und die Gewichtsrange und ich soll das jetzt zu 5 Reps für diese RPE folgen, dann denkt man schon, wenn man an diesen Satz oft rangeht, okay, dann wird das auch so wahrscheinlich schon hinhauen, obwohl es vielleicht auch ein bisschen leichter war oder was auch immer. Ne? Also das.
Ich glaube, genau das ist der Punkt, wo sich viele Leute halt auch dann entweder unter- oder überschätzen. Ja. Wobei generell eher unterschätzen, ja offensichtlich, wie wir wissen. Und vor allem auch bei Assistenzen.
Ja.
Es gibt bis heute nichts, was mich mehr triggert, als einen Trainingslog aufzumachen und mir die Assistenzen durchzuschauen und zu sehen, so, ey, die Person hat Woche für Woche dasselbe Gewicht bei sinkender Reps und Reserve bei den Assistenzen bewegt. So, dass die Chance, dass das so ist, ist sehr gering.
Ja.
Also, das ist nicht, dass die Woche für Woche ein bisschen schwächer in der Assistenz geworden sind. Das ist, die haben bewusst eine Entscheidung getroffen, Woche zu Woche schwächer zu werden. Und das ist einfach, das geht mir so hart gegen den Strich. So, da bin ich dann auch richtig knallhart und sage, ja, also hier bei dir, ne? Bei der Dumbbell Bench hast du dich ja schon auch dazu entschieden, schwächer zu werden oder zu stagnieren. Wie kommt das?
Habe ich gar nicht. Safe. Safe. Ja, weshalb ja auch eine gute Kommunikation über die Trainingspartner da natürlich auch wieder wichtig ist, ne, dass man dann auch wieder gemeinsame Entscheidungen trifft für die kommenden Wochen, für die kommenden Einheiten. Das ist ja das, worum es dann auch im Coaching geht und dann nicht um die Trainingsplanung an sich, die natürlich da auch mit reinspielt. Aber die Trainingsplanung kann dann ja auch schon, je nachdem, wie man das Ganze gestaltet, richtungsweisend sein oder je nachdem, wie stark, also manche Leute mehr verzerren, weniger verzerren. Und genau, das wollte ich einfach nochmal dazu sagen.
Ja.
Ich müsste einmal ganz, wollen wir mal kurz stoppen? Ich muss unbedingt pinkeln.
Ja, aber nur wenn du diesen Austausch auch in der Folge drin lässt.
Okay, na gut.
Bis gleich.
So, nach einer kleinen Unterbrechung sind wir wieder da. Ich bin leer.
I'm empty inside.
So klang das gerade. Dann können wir gut weitermachen. Wollen wir die Frage 3 machen? Wollen wir mal über Lieblings-YouTuber reden? Okay. Wer sind eure Lieblings-YouTuber im Powerlifting Deutschland und international? Schaust du überhaupt YouTube Powerlifting?
Also in Deutschland sowieso nicht. Das so juckt mich nicht. Auch international. Also so, ich bin niemand, der sich irgendwie welche Vlogs oder sowas anschaut in die Richtung. Das ist einfach, da gucke ich lieber eine Serie oder eine gute Doku. Mhm. So dieser Personenkult ist nicht was mich anspricht. Finde es aber okay, wenn Leute das feiern. Also vor allem im amerikanischen und im britischen Raum, teilweise auch im australischen Raum, gibt es schon so ein paar, die ich mir mal ganz gerne anschaue, aber eher dann mit Bezug auf spezielle Themen, ne, was jetzt irgendwie Technik oder sowas in die Richtung angeht. Also ich finde Strength Culture sehr gut aus Australien. Ich finde JP Couchy sehr gut. Owen Hubbard aus England hat einige gute Sachen. Dann die alten Sachen als, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der Typ, der bei Brazos Valley Barbell war, der auch in den 105ern ist in den USA. David Wilson, genau, ja. Der hat ja mittlerweile, glaube ich, auch einen eigenen Channel, wo er ganz guten Kram macht.
Ja.
Brandon Teats ist teilweise okay. Ich finde, er ist echt ein Arschloch, aber also seine Art ist einfach so eine super großkotzige Art, den finde ich ganz okay. Und dann halt so ich gucke regelmäßig die Sachen von Renaissance Periodization, diese Präsentation, die Mike Isratel da immer macht, wo er verschiedene Themen so im 20-Minuten-Format durchgeht. Das gucke ich auch oft, wenn ich Cardio mache. Aber sonst, ja, so früher halt ganz viel Juggernaut, alles, was es von Juggernaut gab, auch immer mal wieder was von Joe Sullivan, von Elite FTS, von ganz früher habe ich auch Alan Thrall recht viel geschaut, mittlerweile so, aber sonst müsste ich mal überlegen. Also aber im Powerlifting, abseits davon, eigentlich wenig. Ach doch, hier, Bryce Krawczyk habe ich auch immer mal wieder ganz gerne geschaut. Der macht wirklich auch sehr gute Sachen.
Voll. Da hast du mir nicht mehr so viel Raum gegeben für Leute, die ich jetzt noch sagen kann. die Schau, außer eine Person, die mir dann noch einfällt, wäre natürlich, also Steve DeNovi, PRs,
Performance. Wobei mir die Videos echt zu lang sind, Alter. Ja. Ich hab wirklich keinen Bock, ein 40-minütiges Video über Bulgarian Split Squats zu schauen, so ganz im Ernst. So, das ist dann einfach auch hart übertrieben. Also, Kabuki habe ich noch vergessen. Kabuki Strengths haben auch einige gute Sachen. Die sind auch manchmal ein bisschen wacky mit ihren Ansichten, gerade auch was Schmerzen und so angeht, aber einzelne Interventionen, die machen für bestimmte Themen, sind sehr nützlich.
Ja, voll. Ich finde sowieso, ich hatte früher, also ganz früher so immer den Gedanken, dass ich immer die richtigen Personen schauen muss, weil sonst eigne ich mir irgendeinen Käsekuchen von Leuten an, was die da so labern. Aber das ist in der Regel ja gar nicht so, vor allem wenn man ein gewisses Knowledge schon mitbringt, ne, dann ist es eher so, dass man Meinungen nochmal festigt, wenn man hört, okay, der labert jetzt aber scheiße, so in die Richtung. Weshalb ich es auch immer ganz cool finde, hier und da mal zu gucken, auch mal bei den neuen Videos von Kabuki und so zu gucken, was labern die denn jetzt gerade so, ne? Die haben auch vieles Gutes dabei, aber wie du schon meintest, manchmal
ist es wirklich wild. Also, genau so. Ja, genauso wie Dave Tate teilweise auch einfach von seinem, was man ja auch ihm nicht übel nehmen kann, sein Wissensstand ist halt auch einfach ein bisschen veraltet in vielen Sachen. Auch die Gäste, die er einlädt und Gästinnen sind teilweise ein bisschen strange. Und ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, aber irgendwas ist auch irgendwann mal zwischen Joe Sullivan und Dave Tate vorgefallen. Dass die sich irgendwie dann, also die haben ja eine Zeit lang wirklich, ich glaube, Joe hat sogar auch in Columbus, sind die ja direkt, ne, wenn ich mich richtig erinnere, hat ja auch in der Zeit in Columbus gelebt und die haben sich auch irgendwie dann aus nicht im Guten getrennt, so wie ich das mitbekommen hatte, aber genaueres ist nicht bekannt. Ich weiß nur, dass es womöglich so in Richtung Sexismus und Ausländerfeindlichkeit gehen könnte, wenn man dann auch mal drauf achtet, wie viele, sag ich mal, nicht weiße Personen Dave Tate so in seinem Podcast zu Gast hat, könnte das auch dem entsprechen. Ne? Das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Aber ne, wie du gesagt hast, also ich habe das auch gemerkt in den letzten Jahren, dass ich viel, viel besser differenzieren kann, auch was die Informationen angeht, dass ich auch gar kein Problem mehr damit habe, zu sagen, so ja, Personen, also da die und die Aussage ist halt kompletter Bullshit, aber in der und der Aussage steckt super viel, super, ja, super wertvoll und die kann man auch gut übertragen auf verschiedene Kontexte.
Voll. Ich überlege gerade noch, was ich sonst noch so schaue. Also es ist auch
Sand, ich selbst. Also
ach ja, genau, ich mache da war ja was. Ich mache ja also gerade auch wieder so ein paar YouTube-Videos so auf einer wöchentlichen Basis.
Ja, guckt alle bei Kevin rein. Guckt alle, macht alle Kevins Videos, ja.
Das ist eher mehr Eigennutzen, nenne ich es jetzt einfach mal, als irgendwas anderes. Mich wirklich mal einmal die Woche hinzusetzen und mal zu reflektieren, wie war denn meine Trainingswoche wirklich, ne? Das gibt mir mehr Mehrwert als sonst irgendwas. Auch mal ganz, ganz vorsichtig gesagt. Ich habe jetzt auch schon einiges cooles Feedback wieder bekommen, das ist auch natürlich ganz schön, aber für mich einfach mal Training reflektieren, nochmal zu gucken, okay, wie war denn jetzt wirklich die Trainingswoche? Oftmals nimmt man sich ja, zumindest das ist meine Erfahrung, was mein eigenes Training angeht, ich nehme mir zu wenig Zeit, auch ein bisschen mal drüber nachzudenken wieder, sondern gehe einfach dann immer in die Einheiten. Heißt jetzt natürlich nicht, dass man das Ganze zu überdenken muss oder ne, so weiter, zu viel reflektieren muss und so weiter. Aber ein bisschen Zeit sollte man sich schon vielleicht dafür nehmen. Und die habe ich mir vorher halt nicht genommen.
Ja.
Macht auf jeden Fall richtig Laune wieder, sich dahin zu setzen, ein bisschen zu quatschen.
Da kann ich dir vielleicht auch mal was an die Hand geben, wenn du magst. So die Auswertung der Einheiten angeht. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich im Rahmen von einem Webinar für meine Leute so ein bisschen was zum Thema Selbstvertrauen gemacht habe. Da gibt es ein paar Tools, die man quasi für die Auswertung von Einheiten noch nutzen kann, um so langfristig das Selbstvertrauen ein bisschen stärker aufzubauen. Das könnte ich dir mal schicken bei Gelegenheit. Dann kannst du das
sehr gerne
mit einbauen. Das ist wirklich, also das muss ich sagen, habe ich auch selber gemacht. Das heißt, das sind ESPs. Also es ist quasi eine Kategorie Effort, also Einsatz, Kategorie Success, also Erfolg und Kategorie Progress, also Fortschritt. Und da, ne, also bei Effort ist, wo habe ich mich heute besonders angestrengt, ne, wo habe ich heute wirklich richtig Gas gegeben. Success ist, wo habe ich heute vielleicht auch sehr kleine Erfolge gefeiert, ne, was sind so die Dinge, die ich positiv aus der Einheit auch mitnehme. Und Progress ist, worin bin ich besser geworden, ne, was habe ich heute vielleicht auch gelernt. Und wenn man das so kategorisch macht, und das mache ich habe mir extra ein Notizbuch dafür gekauft, wo ich das nach jeder Einheit mache. Also ich mach die Einheiten und irgendwann an dem Tag setze ich mich dann hin, manchmal auch einen Tag später und werte die Einheit dann nochmal aus und notiere mir so zwischen 2 und 6 Sachen pro Kategorie, die können auch miteinander zu tun haben und so weiter, ich habe jetzt schon nach wenigen Wochen gemerkt, dass es auch mein Verhalten in den Einheiten krass ummünzt, weil ich einfach auch viel positiver in die Einheiten reingehe, viel mehr Kleinigkeiten mir auffallen, die ich in den einzelnen Sätzen gut gemacht habe und dass auch die Einstellung so dem Training gegenüber signifikant verbessert hat. Also das kann ich echt empfehlen.
Ja, also schick mir das ja gerne. Generell so das, was du gerade beschrieben hast, ist so ein gängiges Schema, Muster von Athleten, Athletinnen in Gesprächen, wenn man dann so mal so über die Einheiten, einzelnen Einheiten auch redet und mal reflektiert. Oftmals ist es ja so, dass wenn man sich nicht die Zeit nimmt dafür und nicht darüber quatscht, einfach so viel verloren geht an wichtigen Erfolgen, die man gefeiert hat oder Learnings, auch wenn du das Wort nicht magst. Das ist eigentlich wahrscheinlich eine ganz gute Einheit war, aber steht halt immer so diese eine Sache vielleicht im Vordergrund, genau, die vielleicht nicht so gut gelaufen ist.
Das ist ja recht häufig. Weil der Fokus einfach viel mehr auf den negativen Sachen dann hängt, was halt voll schade ist auch. Gerade langfristig. Ja. So, die Frage, die sich da grundsätzlich stellt, ist, erlaube ich mir selber, dass die Gedanken, die ich über das Training und meine Leistungsfähigkeit habe, dem Niveau an Leistungsfähigkeit entsprechen, was ich auch eigentlich haben will? Und traue ich mich, das auch aktiv zu verändern? Weil wenn ich die Erwartung habe, zum Beispiel, wenn ich von mir selber die Erwartung hätte, dass ich dieses Jahr noch ein 700er Total abliefer im Training und aber mich runtermache, weil ich irgendwie einen Topsatz bei der Beuge verkackt habe mit so und so viel Kilo für einen Fünfer oder was auch immer und generell so in meinen Gedanken dabei bin, boah, 700er Total schaffe ich eigentlich nicht, ne? Und jetzt nach der Einheit erst recht nicht, oh mein Gott, das war voll scheiße, so dann gebe ich mir auch selber gar nicht die Möglichkeit, das so als Vorstellung realisieren zu können und überhaupt meine besten Leistungen abrufen zu können. Das ist, glaube ich, ein Gedanke dahinter, den viele noch nicht so wahrnehmen.
Ja, safe. Es wäre nicht das erste Mal, ich habe gerade an so ein paar Gespräche mit meinen Leuten gedacht, dass dann, ich frage so, und wie zufrieden bist du mit dem Blog? Also eine offene Frage, ne? Mal zu hören, und wie sind so deine Gedanken? Und dann einfach nur so, ja, war nicht so zufriedenstellend. Und dann kam nicht mehr. Und im Endeffekt, man spielt dann das Spiel und geht dann mal so alles durch, zeigt dann auch mal wirklich so, hey, guck mal hier, guck mal da, guck mal, wie sieht's denn da? Wie siehst du das denn? Wie siehst du die Übung denn? Ist die vorangeschritten? Ja, das lief eigentlich ganz gut. Ja, das lief eigentlich ganz gut. Ach, ja, hast recht, das lief ja echt super. Aber das, wie du schon meintest, ne, der ein Satz, der einem vielleicht auch super wichtig war, aus Gründen, ne? Ja. Emotionale Gründe vor allem, wenn der nicht gut gelaufen ist, dann bewertet man es halt einfach super, super negativ. Also deswegen finde ich sowas ganz cool. Schick mir das auf jeden Fall gerne rüber.
Ja, klar.
Cool. Wollen wir über Booster reden?
Ja, Booster.
Okay. Wie steht ihr zu Pre-Workout-Boostern im Training allgemein oder allgemein zu einer hohen Koffeineinnahme? Wie stehst du dazu? Haben wir jetzt da schon öfter drüber geredet, über Koffein?
Ja, aber wir können es ja relativ kurz halten. Ist okay, ich leite meine Leute dazu an, die, sag ich mal, einen normalen Tagesablauf haben, halt zu schauen, dass sie möglichst versuchen, Koffeinzunahme nach 17 Uhr zu limitieren oder so ganz einzustellen im Idealfall. Manchmal geht es halt nicht anders. Ich glaube, so Koffein und Booster können durchaus einen Leistungsbenefit bringen, wobei wir ja wissen, dass die Mengen an Koffein, die notwendig wären, um tatsächlich physiologisch nachweisbar die Leistungsfähigkeit zu steigern, extrem hoch sind und die wenigsten Leute da überhaupt drankommen können, ohne zitternd in der Ecke zu liegen und sich gleichzeitig einzuscheißen und anzukotzen. Voll. Also das, die Erwartung ist dann ein bisschen fehlplatziert. Deswegen so jeder wie er es braucht, ne, wenn jetzt jemand irgendwie das Bedürfnis hat, einen Koffeinentzug zu machen, dann quatschen wir darüber kurz, wie man das angehen kann. Dann macht man das entsprechend, aber so, ja, kann man halt machen. Man muss halt darauf achten, dass bei Pre-Workouts ganz, ganz wichtig, dass keine verbotenen Stimulantien drin sind, weil das auch gesundheitlich entsprechend nicht so geil ausgehen kann. Da haben vielleicht mehrere Leute schon mal Erfahrungen mitgemacht. Und abgesehen davon, wenn es Leute sind, die im BVDK starten, sag ich mal so, das Hauptaugenmerk sollte auf Supplementen liegen, die auf der Kölner Liste gelistet sind. Da kann man sicher sein, dass man da nicht irgendwie positiv getestet wird wegen irgendeinem Scheiß. Aber abgesehen davon kann man eigentlich auch sagen, so die Supplements von den großen Firmen sind auch in den meisten Fällen okay, also von MyProtein und Co. und so weiter.
Ja, auch mal so ein bisschen meine Erfahrung auch reinzubringen, so mit Pre-Workout-Boostern und generell hoher Koffeinaufnahme, weil ich da in der Vergangenheit viele, viele Erfahrungen zu gemacht habe. Und wer sich dann auch noch in unser sportpsychologisches Gespräch erinnert, was wir hier auch als Podcast-Folge aufgenommen haben. Hört gerne mal rein. Da ging es ja auch so ein bisschen um das Thema Koffein und wie mein Verhältnis dazu ist. Und ich würde sagen, also es kann, ich bin erstmal generell vielleicht vollkommen bei dir, ne? Also Koffein kann auf jeden Fall sich positiv auswirken auf Trainingsleistungen und vielleicht auch generell die Erfahrung Training noch ein bisschen verschönern, ne, wenn man das so auch generell drin hat und so weiter. Ich finde, das Problem entsteht dann, wenn erstmal regenerative Probleme entstehen, also ne, dass man schlaftechnisch nicht das reinbekommt, was man möchte, oder generell aufgrund von Koffein, wenn man das zu sich führt, dann vielleicht auch Adrenalin insgesamt ein bisschen höher ist, aber wenn einfach zu wenig Zeit besteht für Downtime insgesamt, also man wenig runterkommt. So, das sind, glaube ich, so zwei Faktoren, die, also Stress, Downtime und Schlaf, so wenn das zu stark beeinflusst wird mit zu hohen Koffeinmengen, da würde ich mir Gedanken drüber machen und da nochmal quatschen mit Athleten, Athletinnen. Oder wenn eine zu hohe Koffeinmenge zu interessanten Entscheidungen im Training führt oder dazu beiträgt, ne, weil man zu hyped ist, was auch immer, keine Ahnung, Woche 1 rein mit 600 Milligramm Koffein und ich schepper da direkt sofort RP12 raus in die Richtung. Alles schon so vorgekommen und dann das einfach mal zu besprechen, anzusprechen in den Gesprächen und mal zu erfragen, ob das der Meinung der Athleten nach auch so sinnig ist oder ob es nicht, vielleicht sinnig wäre, das anders zu machen. Was auf jeden Fall ganz problematisch ist, meiner Meinung nach, ist, wenn man gewissermaßen leistungsabhängig wird von Koffein. So, ja. Also bei mir war das ja damals auch in dem Gespräch, ist das, glaube ich, so ein bisschen durchgekommen, dass ich ganz viel von meiner eigentlichen Performance dem zumindest so gedanklich Koffein verdankt habe, dass ich gar nicht der Leistungsträger bin in dieser Situation, sondern ach, Koffein hat mich das machen lassen, aber ich bin gar nicht die Person richtig, die das kann. Und das ist halt, glaube ich, super, super problematisch. Und man sollte halt einfach ein gesundes Verhältnis zu Koffein haben, nenne ich es jetzt einfach mal so gut es geht. Selber vielleicht auch aktuell mache ich es für die Einheiten so. Eigentlich habe ich nur noch Kaffee als meine Koffeinquelle. Es gibt morgens einen Kaffee, damit Toilette auch gut läuft. So. damit man da auch leer ist. Und dann für die Einheit dann nochmal einen Kaffee. Und das war es meistens schon bei mir. Wie sieht es bei dir so generell aus mit Koffeinaufnahme gerade?
Also bei mir hat Koffein schon auch, also auch abseits von Kaffee, einen recht starken Einfluss auf meine Verdauung und ich habe da ja generell ein bisschen zu kämpfen auch im Kontext vom Training, deswegen tatsächlich mittlerweile so, dass ich also grundsätzlich trinke ich morgens, wenn ich wach werde, ein Käffchen, ja. Ich achte halt an Unterkörpertagen, also weil das ja gerade bei mir Oka-Oka ist, darauf, dass ich nur einen kleinen Kaffee trinke statt einen großen. Mhm. Aber wenn ich einen großen trinke, kann ich damit rechnen, dass ich noch im Beuge-Warm-up zweimal auf Toilette rennen muss. An Oberkörpertagen trinke ich halt den auch manchmal einen großen Kaffee, dann halt keine Energy oder irgendwie. Auch da, ich glaube, ist es ewig her, dass ich meine ganze Dose Energy vorm Training getrunken habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann das zuletzt so war. Wenn ich an Unterkörpertagen gucke ich halt drauf, manchmal, wenn ich halt merke, okay, ich habe jetzt nicht so gut geschlafen, bin auch sehr müde, weil wir auch früh morgens trainieren, ne? Ja. Dann schmeiße ich mir lieber nochmal irgendwie eine halbe Koffeintablette oder eine ganze mit rein, also 100 bis 200 Milligramm, als dass ich jetzt irgendwie mir nochmal einen großen Kaffee ohne ganze Dose Energy reinpfeifen würde, weil auch da meine Magenverträglichkeit sehr stark variiert, auch je nachdem, was es so gibt. Und wir kaufen, also wenn, am ehesten vertrage ich Monster Rehab, das finde ich halt, das feiere ich unendlich doll. Ganz viele andere Monstersorten vertrage ich überhaupt nicht. Auch von Rain, die Sachen vertrage ich super wenig. Also da könnte ich wirklich irgendwie gefühlt aus 5 Metern Abstand die Wand ankacken teilweise.
Gut, dass ich nicht der Einzige bin. Gut.
Und deswegen bin ich mittlerweile auch so, also ich habe auch sehr doll meinen Konsum von Koffein eingeschränkt im Kontext von Training. An den GPP-Tagen bleibt es auch bei dem Kaffee. An den Oberkörpertagen mache ich das oft auch einfach nach Laune. An den Unterkörpertagen gucke ich, dass ich es bewusst ein bisschen reduziere. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich halt nicht so gut geschlafen habe, noch so sehr groggy bin morgens, dann schmeiße ich mir eher noch eine Tablette, als dass ich irgendwie was trinke. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, und was ich aber auch mache, das habe ich mir von Stan Efferding irgendwann geklaut. Gerade jetzt, als ich dir zum Beispiel den SPD-Block gemacht habe, dass ich dann, wenn ich merke, dass ich nach der Einheit nicht mehr so alltagsfähig bin, weil ich ja komplett im Eimer bin, dass ich mir dann vielleicht nochmal ein bisschen Koffein reinziehe. Aber das ist dann, wie gesagt, auch meistens vormittags und ich achte auch eigentlich sehr gut drauf. Es ist sehr, sehr selten, dass ich mal nach 17 Uhr überhaupt irgendwas trinke, was noch Koffein drin hat. Und das hilft meiner Schlafqualität auch enorm. Das war früher anders. Gerade als ich noch zu der Zeit super viel gezockt habe, da war es gang und gäbe, dass ich abends irgendwie noch eine Flasche Cola Light getrunken habe oder so und mich dann gewundert habe, warum ich nicht so gut pennen konnte. Aber andere Zeiten, da war ich noch jung.
Voll. Das ist ein ganz gutes, da wollte ich auch noch mal ganz kurz einhaken, weil das brennt mir gerade ganz halt schon so auf der Zunge. Du wirkst ja immer so wie der, also so kommt es mir zumindest rüber, wie der sehr Vernünftige und das auch schon früher. das kann ich. Zumindest kommt das immer so rüber. Und das kann ich von mir auf jeden Fall nicht so behaupten. Und deswegen gab es auch schon einige Erfahrungen, so vor allem was Booster angeht, die nicht so, oder generell Koffeinkonsum. Ich nenne es jetzt mal unter einem Alter von 19. So, da war von 16 bis 19. Perfektes Alter übrigens für super hohen Koffeinzufuhr. Mhm. Würde ich nicht empfehlen, aber gut, so ist das halt. Jetzt im Endeffekt. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich einige sehr viele unvernünftige Entscheidungen getroffen habe, was Booster und Co. angeht. Hast du auch ähnliche Erfahrungen oder nicht?
Mhm. Ach so, okay, also, gut. Dazu muss man auch tatsächlich sagen, ich glaube, abseits von ganz selten mal einem Energy Drink und Cola, ich habe meinen ersten Kaffee habe ich getrunken, da war ich 22, 21, irgendwie so. Also Koffein hatte bei mir früher nie eine große Rolle gespielt. Ich habe auch nie bewusst, also ich hatte auch früher gar kein Konzept davon, was Koffein war und dass Koffein in Cola war, so war für mich neu irgendwann. Ja. Weißt du? aber klar, ich habe es auch die ersten paar Jahre, ne, das gehörte ja auch irgendwie dazu und dann hat man sich mal einen Hardcore-Booster bestellt und den ausprobiert und saß dann nach dem Training zitternd und mit Übelkeit und Schweißausbruch im Auto und Herzrasen. Das war dann immer keine so schöne Erfahrung. Aber da habe ich dann auch sein lassen, sehr schnell wieder. Ne? Ja. Auch ne, die ganzen Pumpbooster mit Citrullinmalat und Beta-Alanin durch und so. Aber der Booster, den ich tatsächlich ein bisschen vermisse, den gibt's glaube ich auch gar nicht mehr. Weil zumindest, ich meine, ich habe zuletzt vor über anderthalb Jahren geschaut oder so, war von Animal Rage XL. Da war irgendwie ein Wirkstoff war drin, der wohl auf der Dopingliste steht, irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwas, was auch eigentlich gar keinen Unterschied macht. Ne? Die Dopingliste, Validität sei jetzt eh mal dahingestellt.
Ja.
Auch vor allem, was Sachen angeht, die nicht auf der Liste stehen. Davon bin ich halt weg, weil ich auch einfach irgendwann hat bei mir so dieses Magenthema überwogen, weil ich halt gemerkt habe, ey, ich bin im Training, gerade an Unterkörpertagen, wenn ich Booster getrunken habe, es ist halt nicht normal, viermal innerhalb von einem zwei Stunden Trainingsfenster scheißen zu müssen.
Ja, safe.
So damals würde ich mir das eigentlich, ich glaube, ich habe das einfach mir eine ganze Zeit lang nicht eingestehen wollen.
Ja.
Und habe das einfach ignoriert und dachte, ja, es gehört dazu. Ne? Man muss raus richtig trockenter sein. aber mittlerweile bin ich da einfach sehr, sehr entspannt geworden. Ich glaube, meine schlimmste Erfahrung mit Koffein war tatsächlich bei meiner ersten LM in Deutschland. Da habe ich das war die Sachsen-LM, ich müsste mal nachschauen, auf Open Powerlifting steht das bestimmt noch irgendwo drin. Das war mitten im Nichts irgendwo. Und genau, das war 2017. Das war der Wettkampf. Ah, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Das war doch April 2017, die LM Sachsen war das, mein allererster Wettkampf in Deutschland. Und da habe ich mir über den Wettkampf hinweg, ich glaube, insgesamt waren es 1,3 Gramm Koffein reingezogen, irgendwie so. Über so ein 6-Stunden-Zeitfenster. Und da sind wir dann zurückgefahren und da mussten wir dann auch von der Autobahn runterfahren auf einen Rastplatz, weil ich einfach gekotzt habe. Also ich hatte übel krass Kopfweh, ich habe gezittert, ich hatte Schweißausbrüche die ganze Zeit und ich konnte auch nichts im Magen behalten. Ich habe einfach so alle halbe Stunde musste anhalten, damit ich kotzen konnte. Das war keine so schöne Erfahrung. Das kann ich nicht. Deswegen so diese, ich weiß, wie es ist, an diese eigentlich effektive Dosis von Koffein ranzukommen. Und es ist überhaupt nicht schön. Das ist wirklich absolut nicht zu empfehlen.
Okay, fuck. Okay, also schon, da ist ja auch ein bisschen, da waren ja auch ein paar Erfahrungen jetzt dabei. Interessant zu hören, auf jeden Fall gut. Und so extrem hatte ich es tatsächlich gar nicht, aber ich habe, also es klingt so, als wenn du in der Hinsicht vernünftig war es dann, das schnell auch sein zu lassen, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja.
dann aber auch einige nicht so coole Erfahrungen gemacht hast. Bei mir war es eher so, ich hatte gar nicht so schlimme Erfahrungen, aber ich war nicht vernünftig, das sein zu lassen.
aber vielleicht genau deswegen. Vielleicht hättest du einmal so richtig hart dich auskotzen müssen, damit du dann gesagt hast, ja, musstest diese Aversion anders entwickeln.
voll interessant, da mal so ein bisschen zu hören, wie es da bei dir aussah. Na gut, ich glaube, damit haben wir eine gute Folge beisammen, oder?
Oh yes.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen Dank für die Fragen. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Themen, Gastvorschläge, was auch immer, dann lasst uns zukommen. Ansonsten bedanke ich mich sehr bei dir, Paul, für deine Zeit. Und danke, wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann. Bye-bye.
Tschüssi.